Und dann fängt Felix wieder an zu flüstern. Und ich habe Fahrgeräusche und ich drehe wirklich laut. Und dann komme ich an die Ampel, keine Fahrgeräusche. Und dann brüllt mich der Sascha!
Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Große Planänderung. Ich nick Knackärmchen ab.
Also das klingt jetzt schlimm, jetzt hoffentlich nicht, aber anders als gedacht.
Anders als gedacht. Eigentlich wollten wir hier zu dritt sitzen und zwei Folgen hintereinander produzieren. Erst du und ich, dann Flo und ich. Der andere darf aber jeweils da reingrätschen und reinreden, aber halt damit wir nicht sechs Weine hier aufmachen müssen. Und jetzt hat der Flo doch glatt abgesagt, weil er mit den Kindern Schlittschuhlaufen war und einer hat sich mal schnell einen Arm gebrochen.
Oh Gott, das tut mir schon wirklich leid.
Ja, es ist wirklich furchtbar. Mann. Furchtbar. Aber also klingt natürlich despektierlich, aber Kinderarme sind ja schnell wieder geheilt, hoffen wir mal. Also,
brauchst du trotzdem nicht. Brauchst du kein Stück.
Am Tag vor Silvester.
Kein bisschen. Nee, wirklich, genau. Das ist echt schönere Sachen.
Shoutouts, Flo. Ja. Unsere Herzen und Gedanken sind bei dir und bei deinen Töchtern. Wir wissen nicht, welche.
Stimmt.
Deswegen
drücken wir die Daumen. Unsere Heilen an unseren Heilen.
Unsere Daumen.
Unsere
Heilen. Nicht auch noch.
Genau.
Ja, deswegen machen wir jetzt zwei Folgen.
Sehr schön.
Haben wir so ganz.
Ach, mit den zwei Folgen bestimmt wieder lustiger. Oder auch mal gucken.
Und 30. Dezember, damit wir im Januar noch was zu senden haben. Und ich würde sagen, wir legen direkt los, oder?
Voll.
Drei. Zwei.
Ist ja nicht so. Ist wirklich.
Gut. Wir trinken Sekt 2020er, Gelber Orléans Jeanne Brut Natur von der Deutschen Weinentdeckungsgesellschaft in Kollaboration mit St. Anthony. Cheers. Cheers. Ich habe zu wenig eingeschenkt.
Ich dachte gerade, okay, so leicht ist es nicht, aber dann gehst du davon aus, dass es vielleicht ganz lecker sein könnte.
Ja, und weil es vom Sound her.
Ach so.
Ah. Wenn es noch den Sound macht.
Ist es noch nicht voll genug?
Ist noch nicht voll genug, weil bei dieser Weinart der Sound etwas mit zu sagen hat. Sagen wir es mal so. Letztes Mal wolltest du nicht über Wein reden. Heute will ich mal nicht über Wein reden, sondern über was Verwandtes.
Ich habe geschüttelt. Es schäumt.
Genau. Und deswegen mit dem. Normalerweise hast du ja diesen Effekt, dass die an der Innenwand des Glases sitzenden Blasen den Schleim wegdämpfen. Und wenn du noch hörst, dann bist du ein bisschen geizig gewesen. Eigentlich wollte ich dir jetzt hier. Bisschen was zu naschen hinstellen, habe ich jetzt vergessen. Machen wir beim nächsten Mal.
Nächste Runde.
Ich möchte gerne mit den Hörern Wein verkosten und bin zu blöd, das zu organisieren. Ich möchte gerne.
Das ist aber jetzt neu.
Ja. Ich möchte gerne mit euch im Februar Wein verkosten nach dem Ende des Dry January und vor dem Beginn der Fastenzeit, die dieses Mal aber, glaube ich, erst am 5. März anfängt, deswegen haben wir da ein bisschen Zeit. Ich möchte gerne mit euch 6 Weine verkosten und ein Paket aus meiner Vipino-Kollektion bauen. Ich bin noch mit Vipino generell einig, dass wir da ein Paket bauen können, dass man über einen Deep Link kriegt, sodass wir das auch sauber, also die Logistik schafft das. Ja. Ich weiß nicht, ob wir noch 3 Euro Verkostungsbonus sozusagen machen. Also es wird auf jeden Fall nicht teurer und es wird natürlich frachtkostenfrei sein und so weiter. Den Link lege ich euch hier drunter und ich sage euch auch den genauen Termin etc. Jetzt. Die Verkostung findet statt am 20.02. 19.30 Uhr. Den Link zum Produkt kann ich euch leider hier noch nicht drunter legen. Der kommt in wenigen Tagen. Ich poste das dann aber hier unter der Folge auf dem Blog und mache auch noch eine kleine Insta-Geschichte dazu. Und wir haben auch noch 2 Episoden, bevor es soweit ist. Wir kommen also noch mit mehr Details. So, jetzt haben wir hier eine Pause gelassen, in der ich das eben einfach dann am Schneidetisch einsprechen kann. Genau. Den Link findet ihr, wie gesagt, hier unter mit dem Paket. Denn ich war auf einmal bei Weihnachten, wie jedes Jahr.
Das ist krass, war, wo das immer herkommt.
Auf einmal ist Weihnachten, alle sind weg und ich konnte nicht mehr mit den Jungs und Mädels, also eigentlich vor allem Mädels, bei Vipino absprechen, was wir genau machen werden. Ich denke mal, wir werden was Schäumendes nehmen. Wir werden 1, 2 Weißweine nehmen und ich könnte mir vorstellen, so 3 Rotweine. So, mal was anderes heute, also nicht so richtig Wein. Thomas hat sich gefreut, dass ich seinen Vater beschimpft habe. Er hat es auch genutzt, um sich mit seinem Vater zu unterhalten. Hat auch immer, darüber werden wir ein andermal noch reden, weil er da neue Erkenntnisse daraus gewonnen hat, über die wir sowieso noch mal reden wollen. Es ging um den Vater, der quasi immer für 20 Euro tankt. Und so viel dazu. Und er schrieb dazu, genau diese bewusste Interaktion mit uns Hörern hebt euch für mich von anderen Podcasts ab. Vielen Dank, gerne doch. Heute geht es aber mal um die Interaktionen, die schiefgehen, ja, die nicht so gut laufen. Die gibt es nämlich auch. Wir haben bei iTunes jetzt, also heute Apple Podcast, früher als wir angefangen haben, vor 6 Jahren war das ja noch iTunes, mittlerweile Apple Podcast.
Gott, stimmt.
Haben wir aktuell 184 Bewertungen mit 4,8 Sternen. Wir freuen uns über jede neue Bewertung. Und wir hatten ganz lange eine weiße Weste mit 5 Sternen, ausschließlich 5 Sterne. Die erste Negativbewertung kam, glaube ich, erst so nach 3 Jahren.
Stimmt, das war ganz lange eine, die kenne ich noch, die andere kenne ich nicht.
Genau, es gibt noch eine zweite mit Text und insgesamt sind es, glaube ich, 5, 6 davon, also 3, 4 ohne Text. Aber kurz zwischendurch meine Idee von Bewertung, von Podcast-Bewertung. Es gibt für Special Interest Podcasts, so wie Wein-Podcasts oder Koch-Podcasts oder sonst was, für mich eigentlich nur 5 Sterne oder nix. Weil ich finde, niemand muss von Blindflug oder Terror und Adiletten beschützt oder gerettet werden. Nee. Jeder kann sich das anhören.
Oder nicht.
Oder nicht. Und dann hört man da mal rein und wenn es einem gefällt, dann nicht. Und wenn ich 5 Sterne gebe, dann als Unterstützung für die Leute, die es machen und um weithin zu signalisieren, hier werden sie geholfen.
Genau.
So. Und ich muss eigentlich niemanden warnen. Kann natürlich jeder anders sehen, aber meine Idee ist es. Was anderes ist es bei kostenpflichtigen Podcasts. Ja, wenn ich da fast dafür bezahlen soll oder wenn es nur für Spotify-Abonnenten abrufbar ist, ja, dann wollen andere Leute vielleicht vorher wissen, ob es sich lohnt,
die 3,80 Euro auszugeben oder nicht.
Genau,
dann ist das was anderes. Ja, auch nur halb, aber ja, trotzdem, ja gut.
Dann würde ich vielleicht bei so Fake-News-Geschichten, aber das ist eben nicht Special Interest, das ist kein Koch-Podcast oder sonst was. Ja, wenn es politisch wird, wenn es schwierig wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich auch mal was anderes als eine 5-Sterne-Bewertung oder nix abgebe. Es gibt einen Wein-Podcast, ich habe mir so ein paar Bewertungen angeguckt. Ich weiß jetzt allerdings tatsächlich im Moment gerade nicht, welches. Und wenn, dann würde ich es gleich sagen, weil ich jemanden ankommen stellen will. Die haben wohl eine sehr schlechte Soundqualität. Und da haben dann nach einer Weile Leute 4-Sterne-Bewertungen gegeben und gesagt, hey, das ist innerlich schon sehr schick.
Aber die Bewertung mit dem Sound.
Okay. Aber die kriegen es aber nicht gebacken. Nach einer gewissen Zeit kann ich das verstehen. Mhm. Man kann ja selber seine eigene Bewertung, wenn sie es dann gebacken kriegen, auf 5 Sterne anheben. Das geht. Ah. Man kann seine eigenen, zumindest bei diesen iTunes-Bewertungen oder Apple Podcasts. Dann finde ich das okay, wenn man das dann auch wirklich macht. Ja. Ansonsten finde ich aber auch immer, die Leute, kannst du die Leute ranschreiben. Also weil das ist ja letzten Endes...
Ja, es macht ein bisschen...
Steht da ein bisschen alle Ewigkeiten, ja? Selbst wenn die das dann später mal irgendwie richtig machen und so.
Und es kostet so viel Mühe. Ich meine, wir hatten es mal bei so Google-Dingern, bei so Google-Bewertungen, brauchst du halt für eine richtig negative Bewertung brauchst du über 50 5 Sterne, damit es wieder auf das gleiche Lot kommt. Das steht in keiner Relation.
Ja.
Also muss man ehrlicherweise sagen, das ist schon irgendwie... Auch mies.
Finde ich auch. Ich habe 1-2 Hörer, die mir freundlicherweise immer mal so per WhatsApp oder Insta-DM Links schicken, wenn irgendwo ein bisschen Bambule ist oder sowas. Und die haben mir neulich auch was geschickt, so eine Diskussion um den Edeka-Podcast. Es gibt so einen Edeka-Podcast, der heißt Cheers, wenn ich das richtig erinnere, mit einer Influencerin namens Lou.
Und das macht die Bring Flavor Home macht.
Die heißt...
Das ist Lou, die macht Bring Flavor Home. Das ist,
genau. Das ist ihr Instagram-Account.
Die macht den Podcast mit Edeka Cheers und das ist ein bisschen... Der ist...
Und da werden ab und zu, ich habe keine Folge gehört und ich folge auch den meisten meinen Influencern nicht, auch jetzt Bring Flavor Home nicht und sowas. Mhm. Also ich rede hier deswegen ganz vorsichtig über das, was ich so, sag mal, entweder aus sehr verlässlichen Quellen gehört habe oder was so zugänglich war. Also es gab wohl ab und zu mal 1,99 € Weine da.
Ja.
Das war auch aus Kommentaren zu entnehmen. Und da gibt es dann Leute, die sagen, nee, das kannst du nicht machen. Also das sozusagen, das Äquivalent zu Fake News. Ja, das wird dann als Handwerk dargestellt und das ist total eine schlimme Plörre. Schwierig. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, du weißt das, seit, ich glaube, 1,5 Jahren für Idealo tätig, die Preissuchmaschine als Weinexperte. Und da beschreibe ich Weine. Die einzige Maßgabe vom Idealo ist, es muss mehr als 4 Anbieter auf der Ergebnisseite geben.
Okay.
Ich darf verreißen, so viel ich will.
Okay.
Na, ich habe auch schon 1-2 Sachen verrissen. Was wohl? aber ich habe zum Beispiel jetzt Schneider Blackprint, kriegt da von mir 4 von 5 Sternen, weil das ist ein absolut annehmbarer Wein. Was der Schneider da macht, ist super. Also ist wirklich, also wenn du dich mit Leuten aus der Branche unterhältst, die kommen aus dem Staunen nicht raus, wie gut das ist, was sie da machen und wie viel Handwerk. Und so, genau. Ja, das ist eben nicht der ganze Chemiebaukasten. Aber Es sind dann nur 4 und nicht 5 Sterne. Und ja, ich schreibe dann im Text, ähnlich wie die populären Weine aus der Primitivo-Rebe, verdankt Schneiders Rotwein einen Teil seines Charmes oft einem Restzuckergehalt von ein paar Gramm. Ja. Wenn dir diese Weine, also man soll, das ist auch eine Maßgabe, man soll wirklich ab und zu mal die Nutzer duzen. Wenn dir diese Weine auf Dauer zu üppig sind, wird dir das beim Blackprint wahrscheinlich ähnlicher geben. Für alle anderen ist dieser Pfälzer ein echter Schatz. So, das ist meine ehrliche Meinung. Ich trinke natürlich keinen Blackprint. Und wenn ich jetzt mit der Bahn fahre, wo es das, glaube ich, manchmal dann gibt, dann würde ich vielleicht mal ein Glas trinken, wenn es nichts anderes gibt.
Aber da muss man das, genau, das muss man in so einem Fall aber dann quasi voneinander trennen, finde ich.
Finde ich ist, auch. Ja, genau, völlig, ja. Ja. Mir ist die Weinwelt da viel zu streng und dabei auch ganz schön spießig, dieses nichts anderes gelten lassen und so weiter. Und deswegen finde ich es problematisch, wenn man dann so, also wo ist jetzt Plörre eigentlich? Und so, ja gut, 1,99 ist vielleicht jetzt nicht mehr, ja, da sind wir uns einig. Aber ansonsten finde ich das immer schwierig, soll ich da jetzt drüber richten oder sowas?
Ich glaube, das Problem, wenn man das bei, darf ich das bei Lou einwerfen, sozusagen, also ich habe das selber auch nicht gehört und ich kenne nur ihren Instagram so ein bisschen und so und weiß, wo sie herkommt, wo sie mit hingehört und so, also mit zur Freundschaft und sowas, also zu Willi Schlögel.
Ist seine Freundin, ne?
Genau. Okay. Ist, sollte sie noch sein, mit meinen Sachen, ja. Meine letzte, was ist, was ich letztes wusste. Und ich glaube, es ging mehr darum, dass es sozusagen komisch ist, dass sie sich sehr wertig auf dem Insta verkauft und so und das ja alles sehr wertig ist und dann machst du den Edeka-Podcast, der ja natürlich werbegetrieben ist, das ist einfach so und dann kommen da so sehr günstige Weine und das war die Hauptdiskussion sozusagen, die ich ein bisschen nachvollziehen kann, sie wird ihre eigene Meinung dazu haben, warum sie das so macht und das wird wahrscheinlich funktionieren und Geld verdienen müssen alle und dann muss sie mit sich selber klarkommen, ob sie das für 1,99 ein guter Wein ist oder nicht, das muss sie ja dann,
also... Und auch, ein anderer sagte, da ist halt auch vieles, ist einfach nicht richtig, was dann erzählt wird. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt ist. Genau. Das ist bei vielen Inhalten ein Problem. Aber wie gesagt, mir ist die Welt da zu streng und zu spießig, denn das Schöne an unserem Hobby ist ja, wir begegnen alle sehr schnell echten Profis aus Handel oder vor allem auch aus Weingütern.
Das stimmt.
Auf Weinmessen, auf Weindinners. Es dauert ja nicht lang. Dann kannst du dein Insta-Wissen von Johannes trinkt Wein, Milton Sidney Curtis oder meinetwegen dem Edeka-Podcast zur Anwendung bringen. Ja. Und dann reguliert sich vieles ganz smooth. Kommt immer darauf an, wie viel Kontenance die Winzer dann so bewahren und das so. Stimmt. Weil manches ist natürlich auch ein bisschen sehr, also es ist nicht immer alles falsch, manches ist auch einfach sehr klischeegetrieben. Und ich persönlich sehe nur, dass die Webweinschule in 2024 12.800 Stunden Wiedergabezeit hatte, obwohl wir nur ein neues Video gemacht haben. Ich bin mir ganz sicher, das wäre maximal ein Zehntel davon, wenn die Leute nicht nach den ersten Begegnungen mit Branchenmenschen, nachdem sie sich eben durch Influencer-Content durchgearbeitet haben, denken würden, das muss doch irgendwo auch noch ein bisschen präziser und ausführlicher und sonst was gehen. Ja, ich verdanke all diesen Menschen wahrscheinlich ganz schön viel und ich bin mir auch ganz sicher, wir haben hier heute jetzt in diesem Moment mehrere Dutzend Hörer, für die der Edeka-Podcast die erste Begegnung mit digitalen Weininhalten war. Und wenn nicht mit digitalen Weininhalten, dann mit Wein-Podcast oder so.
Und die dann einfach hochsen, die
sich. Niemand nimmt uns was weg und deswegen bin ich auch da immer noch der Meinung, auch ein Edeka-Wein-Podcast braucht keine 1-Stern-Bewertung. 5 Sterne oder nix. Man kann ja in der 5-Sterne-Bewertung da mal schreiben. Allerdings stößt es mir sauer auf, dass dann neulich ein 1,99 € Wein wie Handwerk behandelt wurde.
Es ja, genau, man muss es ja einfach nicht hören, wenn man nicht will. Das ist ja auch, ja, also.
Eben, du musst niemanden beschützen.
Nee, genau. Ja, das ist ein schöner Ansatz, finde ich ganz gut. Brauchst niemanden beschützen, ist alles andere ist teilweise einfach manchmal nur fies. Und dann ist es.
Ja. 1-Sterne-Bewertung sind also unnötig, wir haben aber auch welche. 5, 6 habe ich gesagt, 2 mit Text. Die erste kam dann vor 3 Jahren und lautete: Der hat auf jeden Fall viele Erfahrungen und kann vieles erklären, aber der Humor ist nicht meins. Da war ich eine Nacht sehr traurig.
Verstehe ich.
Und dann kam aber der Amazon-Effekt. Wenn ich bei Amazon eine Glühbirne kaufen will und die hat 147.000 5-Sterne-Bewertungen, dann lese ich sofort die 1-Sterne-Bewertungen.
Klar, ruhig.
Ob die irgendwie sinnvoll sind. Ja, wenn ich jetzt also, sagen wir mal, ein Kochbuch sehen würde und alles super, super und dann lese ich 3 1-Sterne-Bewertungen, die sagen, naja, alle Mengenangaben in Unzen, Cups, Spoons und Gallonen, wer soll das denn alles umrechnen, dann kaufe ich das Buch nicht. Da reichen diese 3
genau,
voll.
Ja,
das ist völlig wurscht.
Okay.
Ja, wenn ich aber lese,
bin ich nicht mit klargekommen.
Der hat auf jeden Fall viele Erfahrungen und kann vieles erklären, aber der Humor ist niemals, dann schalte ich sofort den Podcast an.
Mhm.
da war ich dann wieder ganz glücklich eigentlich. Ja, das
stimmt. Kann ich verstehen.
Ja. Also das musste mal sacken und dann kam die zweite negative Bewertung sehr viel später. Da gibt es zum Thema Wein deutlich kompetentere Podcast. Auch wieder mit. Warum geht das denn nicht mal ohne Rechtschreibfehler? Aber das ist jemand, das habe ich dann gesehen, als ich jetzt hier diese Folge vorbereitet. Diesen identischen Kommentar gibt es unter fast jedem Wein-Podcast. Das ist so ein Rachebewerter. Und ich weiß auch, wann die gekommen ist und ich weiß auch, wer das ist. Oder zumindest ist es ein guter Freund von jemandem. Da gibt es so einen Menschen auf Facebook, der sich da gerne als Super-Auskenner geriert. Und eine von dessen Aussagen habe ich mal hier im Podcast aufgegriffen.
Ach, und dann gab es, ja, okay, gut.
Und klein gemacht. Ich habe weder den Typen genannt, noch habe ich ihn...
Ja, der nächste wird sich aber sofort angegriffen.
Er fühlte sich angegriffen, kam sofort, 2 Minuten später diese... Okay, wenn das deine beiden Negativbewertungen sind, dann denke ich, dann ist es noch okay. Trotzdem, liebe Leute, ich freue mich natürlich, wir freuen uns über 5-Sterne-Bewertungen mit und ohne Text. Und wenn ihr dann Kritik habt, dann packt ihr die da einfach in den Text oder...
Schreibt sie uns direkt.
Ja, gerne auch als Kommentar im Blog unter den jeweiligen Episodenseiten. Ja.
Stimmt.
Kritik ist wichtig. Wie gehen wir jetzt damit um? Also wir kriegen selbstverständlich auch Kritik.
Wie gehen wir damit um? Also klassisch gehen wir damit wie folgt um als alte Weise. Männer heißen, ich bin doch besser als du, jetzt brauchst du mir noch nicht voll quatschen. Wir sind hier die Profis, halt die Schnute. Das ist die klassische, so machen wir das eigentlich. Und jetzt du?
Also ich versuche die immer einzuordnen, die Kritik.
Ja.
Und das ist eigentlich schon falsch.
Ja,
weil, ich muss mal kurz, woher komme ich eigentlich und wo sind wir eigentlich gerade? Und ich weiß, ich bin alter, weißer, privilegierter Cis-Mann und so weiter, aber alle anderen, über die wir hier reden, sind auch weiß, privilegiert Cis. Die sind teilweise nicht ganz so alt, aber einige sind genauso alt. Also lasst uns jetzt nicht hier, das geht hier nicht. Ja, richtig, kommen auch zu Wort. Es ist aber in diesem Fall tatsächlich unwichtig. Und es geht auch nicht um früher war alles besser. Früher war das meiste schlechter. Also absolut.
Eindeutig.
Ja. Als ich meinen ersten Job im Journalismus gehabt habe, da war ich dann irgendwann als Student Pauschalist in einem Verlag und Pauschalisten wurde halt quasi ein bisschen was zugesteckt, damit sie auch immer alert sind und dann mussten die dafür irgendwas machen. Meistens musste man zum Beispiel Pressemitteilungen den ganzen Monat sortieren und wenn dann nachher die Newsseiten geschrieben wurden, dann hatte man das vorsortiert. Das muss unbedingt ins Heft, das könnte man ins Heft, das nur, wenn wir noch eine extra Seite brauchen, weil noch eine Anzeige reinkommt und das kann auf jeden Fall Rundablage. Und da hat dann noch ein Senior mal kurz drüber geguckt und dann war das durch. Und eine andere Geschichte waren auch immer die Leserbriefe. Und mein damaliger Chefredakteur, wir reden über das vergangene Jahrhundert, er sagte immer, Felix, Leserbriefe sind wichtig. Hinter einem, der schreibt, stehen 100, die das Gleiche denken. Denn damals, obwohl wir eine Computerzeitung waren, kamen die meisten noch per Post.
Ja.
E-Mail kam dann so 2-3 Jahre später.
Okay, ja.
Die Leute haben auch häufig, obwohl sie Computer hatten, nochmal schnell die elektrische Schreibmaschine, weil es aber schneller ging, als da jetzt bis Word auf diesen 286 PCs gestartet war, hast du das 3-mal mit der elektrischen geschrieben. Das hat sich so verändert. Dann kam irgendwann die E-Mail, dann standen vielleicht noch 10 Leute dahinter, die das dachten. Dann kamen die Kommentarspalten, wo man so hinterlassen kann. Und jetzt gibt es neulich so eine lustige Geschichte. Ich habe so einen Tweet gesehen von einer von einer Frau oder Mann, weiß ich nicht, die sagte, so, vor einem Jahr gab es hier so einen Eskalationstweet, hatte ich was getweetet, das eskalierte sehr schnell und dann wurde ich massiv beleidigt. Ich habe 14 Strafanzeigen geschrieben. Okay. Jetzt habe ich Post von der Staatsanwaltschaft bekommen. Der Täter ist ermittelt.
Okay.
Kleiner Tipp, Vorname ist Sergej. 14 Mal der gleiche Mensch. Der hat sich mit 14 Accounts eingeloggt. Wir reden nicht über russische Trollfabrik, dann hätten die nämlich nicht den Sergej gefunden, sondern wir reden über einen ostdeutschen Spätaussiedlersohn oder sowas. Ja, also es ging um eine AfD-Eskalation im Zweifelsfall. Das heißt also, von 100 denken es einer schreibt es zu einer denkt es 14 schreiben. Es ist schon eine gewisse Veränderung.
Ein bisschen doller,
ja. Aber ich komme halt noch aus dieser 100 zu 1, deswegen nehme ich die Sachen tatsächlich ernst. Jetzt aber gerade in dieser Spanien-Portugal-Reise war ich mit einer österreichischen Influencerin unterwegs. Das ist unfair, sie Influencerin zu nennen. Sie ist eigentlich, sie leitet ein Familienunternehmen dritter Generation und macht dieses Weinding nebenbei so ein bisschen. Ist auch jetzt nicht so oft auf Weinreisen, weil sie hat nochmal ein Unternehmen zu leiten, aber macht so. Und die macht so Instagram by the book. Und dann bin ich also mit eingelinkt und dann kriege ich ständig auf meinem Sperrbildschirm Nachrichten, hat kommentiert, weil die jeden einzelnen Kommentar mit einem Gegenkommentar beantwortet. Selbst wenn er nur High Five gibt, gibst du halt High Five zurück.
Macht
das mache ich nicht. Ich bin zu alt für diese Scheiße.
Ja, es gibt was, wenn du hast, kriegst mehr.
Man immer, ja, der Algorithmus und was weiß ich was. Und ich mache das nicht. Ich mache nur Herzchen für gefällt mir, damit der weiß, dass ich es gesehen habe. Und manchmal antworte ich. Aber man soll das ja so machen. Und das hat in meinen Augen dazu geführt, alle Kommentare werden immer positiv beantwortet. Es geht nicht darum, dass du unter Umständen wirklich evaluierst, wie ist das jetzt einzuschätzen und das so jetzt dann auch zurückzuspiegeln. Kleines Beispiel, weil das jetzt sehr abstrakt war. Soundqualität. ist eine Sache, die wir immer wieder, die in allen Podcasts immer wieder angesprochen wird, es sei denn, du machst super professionell so eine Studiogeschichte. Ja. Ihr wisst alle mittlerweile, warum wir das nicht machen, warum wir diese Ansteckmikros haben mit dem
Schlucken.
Sonst würdet ihr das nämlich ständig hören.
Genau.
Weil ja immer einer irgendwie an das Großmembranmikrofon ran muss und die anderen, egal. Trotzdem gibt es berechtigte Kritik. Mhm. Wir haben eine bekommen so vor 60 Folgen von einem Hörer, der sagt, hey, ich höre euch gerne im Auto. Und dann fängt Felix wieder an zu flüstern. Und ich habe Fahrgeräusche und ich drehe wirklich laut. Und dann komme ich an die Ampel, keine Fahrgeräusche. Und dann brüllt mich der Sascha! Die Leute auf dem Bürgersteig fallen ja teilweise hinunter. Und da habe ich dahin so gedacht, so, ja, das merke ich auch beim Schneiden, das stimmt schon. Ja. Ja, also ich kann nicht schneiden, wenn meine Frau staubsaugt. Oder meine Tochter. Yeah. Oder der Roboter, das war schon wieder so ein komisches Klischee, Entschuldigung. Wir setzen seitdem einen Kompressor ein. Es gab eine Diskussion mit vielen Hörern. Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben. Die ist eigentlich auch noch immer nicht abgeschlossen, aber wir haben schon so eine erste Zwischenlösung. Mhm. Eine Hörerin hat mir ihre Kompressor-Settings geschickt in Audacity und seitdem haben wir diesen Kompressor und seitdem kann man uns auch im Auto hören.
Ja,
aber
tut mir leid.
Andererseits jetzt auf YouTube. Das ist das Schöne, das wird ja einfach hochkommen. Wir haben ein bisschen an Dynamik verloren. Das, ja. Also wenn man es hört, wir haben ein bisschen an Dynamik verloren, wir waren vorher theatralischer, aber findet vielleicht auch gar nicht jeder gut. Also insofern alles prima.
Andererseits auf YouTube. Wir können es in die Sprache legen, das ist deutlich theatralischer und da können wir ja viel mehr machen.
Da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Sorry, es könnte sein, dass es ein bisschen länger wird, aber ich muss hier den Tausend loswerden. So eine tolle Folge, aber leider so ein schlechter Ton teilweise. Vielleicht kann man das ja nochmal einem Toningenieur zur Nachbearbeitung geben. Inhaltlich großartig. Ein Kommentar unter einem Video von mir zum Thema große Gewächse. Da sind zwei Szenen gedreht. Einmal auf einer Party und das andere Mal bei einer Auktion oder sowas. Keine Ahnung. Also es sind mehrere Interviewsituationen mit Nebengeräuschen und ich habe das alles nur mit dem iPhone gemacht. Hm. Aber meine Antwort... Klar gibt es Nebengeräusche, aber wenn 5.500 Zuschauer damit zurechtkommen, bin ich geneigt zu vermuten, dass du bezüglich selbiger besonders empfindlich bist, Fragezeichen. Denn zum Toningenieur zur Nachbearbeitung heißt ja eigentlich, ist nicht zu ertragen. Das habe ich jetzt geantwortet, weil es war tatsächlich, sie war Zuschauerin 5.700 und es hatte nie auch nur jemand die Tonqualität erwähnt. Es gab aber schon reichlich Kommentare. Ich weiß aber aus unserer Diskussion hier über zum Beispiel mit dem Kompressor und über die endlos vielen Diskussionen, dass es wirklich sehr große Unterschiede gibt. Und ich habe, glaube ich, jemand erzählt die Geschichte von meinem Vater, der so ein spezielles Hörgerät brauchte. Wenn mehr als drei Leute gleichzeitig geredet haben, dann klirrte das. Und es gibt tatsächlich digitale Hörgeräte, die dann so kleine Latenzen einbauen. Und dann kannst du, also es gibt ganz unterschiedliche akustische Wahrnehmungen.
Ja, glaube ich sofort.
Dieser Kommentar von mir hat schwere Beschimpfung zur Folge gehabt. Der Typ, der mich da so schwer beschimpft hat, hat seinen Kommentar dann irgendwann später gelöscht, zum Glück. Deswegen kann ich ihn jetzt nicht mehr vorlesen. Aber der lautete am Ende, warst du besoffen oder hast du nur oder bist du ein Idiot?
Sehr geil.
Als ich das formuliert habe, ich habe dann nur ganz knapp geantwortet, weder noch, weil ich finde, mein Kommentar ist ja durchaus klar. Ja, aber es ist tatsächlich nicht mehr zeitgemäß. Hm. Die meisten Leute machen einfach dieses oberflächliche, hey, danke für deinen Kommentar und dann...
Ja, aber das ist ja nicht
einfach klassisch. Wir werden mal gucken. Ja, ja. Und ich nehme die Sachen tatsächlich nur ernst. Es ist diese alte Schule, 100 Denkens, einer schreibt's. YouTube. Negativkommentatoren musst du bei YouTube einfach ausblenden. Das ist aber eine tolle Funktion bei YouTube. Du kannst die Leute ausblenden, dann wissen die nicht, dass du sie geblockt hast. Die sehen ihren Kommentar da noch, nur kein anderer sieht die.
Ach, ehrlich?
So habe ich das zumindest verstanden. Auf jeden Fall macht das ja immer so. Ich lösche also nicht den Kommentar. Ich habe, nachdem ich die ersten 1.000 Abonnenten hatte oder so, habe ich mal so ein Behind-the-Scenes, Ask-me-anything von, ich glaube, Klaus Grillt oder sowas gesehen, der irgendwann sagte, Leute, am Anfang habe ich immer noch versucht, diese Negativkommentatoren einzufangen. Vergesst es.
Ja.
Nur negative Kommentare von Leuten, die vorher schon positiv kommentiert haben, die müsst ihr sehr ernst nehmen. Das sollte man, das würde ich aber auch, da brauche ich jetzt nicht Klaus Grillt für. Aber, aber er sagte alles andere und ich habe es dann trotzdem immer noch mal ein, zwei versucht. Er hat vollkommen recht. Du kannst auf, wenn auf YouTube einer vorbeikommt, dann ist er voll cringe.
Ja, das kannst du weglassen. Ja, das verstehe ich. Ja, mach.
Ich habe das manchmal stehen lassen, weil dann manchmal Nutzer einspringen. Das ist ganz schön. Gerade dieses Cringe, ihr seid ja voll geskriptet und so. Da hat dann irgendein Nutzer mal auf einen dieser Kommentare diese wunderbare Formulierung gebracht. Didaktik braucht Planung. Ich nehme mal an, dass der in der Bildung tätig war, entweder Lehrer oder Erwachsenenbildung oder sonst was. Und das ist für mich seitdem immer gut. Wir haben natürlich weniger Scripting jetzt, aber wir sind immer noch... diesem Motto verhaftet, Didaktik braucht Planung, damit du deine Informationen rüberbringst. Ich will den Leuten nicht dabei zugucken, wie sie nach Wörtern suchen und wie sie sich nicht einig sind, wenn sie zu zweit sind, wer jetzt gerade was erzählt. Und deswegen machen wir das so und bin damit ganz glücklich. Aber
bei der Weltweitschule müssen wir nochmal sagen, wa?
Ja.
Ja, genau. Damit die Hörer,
also ja, wir sind hier nicht geskriptet.
Wir sind nicht geskriptet. Das sind mal, also, ja.
Hast du deinen Zettel schon wieder vergessen? Also heute sind wir nicht geskriptet.
Dabei schreibst du den mal so schön
vor. Ich sitze hier, Leute, mit meinem Notebook. Ich sitze hier mit meinem Notebook. Und habe mir das dann teilweise aufgeschrieben, weil ich das nicht anders kann, damit ich die Sachen dann aber auch nicht doppelt und dreifach sage. Also Negativkommentare ausblenden ist total klasse. Bei YouTube kommen eben auch die meisten Beschimpfungen. Aber wir leben in einer Zeit, in der eben jeder den Anspruch hat, ernst genommen zu werden, egal. Und wenn er sagt,
na gut,
Klasse, dem ist auch Geist, das ist völlig wurscht. Also, und da bist du immer schon so mit einem Bein in der Rassismusfalle oder sonst was, wenn du jetzt da einfach so eine Vorselektion vornimmst, zum Beispiel nach Deutschkenntnis oder sowas. Aber wir sind natürlich ein sprachmächtiger Podcast von einem Podcaster, der immer das Podcast sagt, was falsch ist. Ja, voll sprachmächtig. Ich sage das natürlich deswegen, weil ich schon Podcasts gehört habe, als sich die deutsche Sprache noch nicht einig war, ob es der oder das heißen soll.
Ja.
Entschuldigung, also ich sage das ganz oft falsch. Aber der geringste Hinweis, dass du da differenzierst, in der, wie ernst du die einzelnen Sachen nimmst, ist problematisch, aber ich stehe dazu. Reden wir mal kurz über Ansprüche von Menschen, die uns da kommentieren. Also nicht die, die uns beschimpfen, andere
sondern
Menschen.
Die Leute, die Anspruch haben auf das, was sie hören. Und das, was sie hören und wie sie es hören.
Und wie sie uns so mit Kommentaren... Ja. Steady hat mich verändert. Seitdem ich diese Steady-Unterstützung habe, bin ich etwas zurückhaltender, wenn es um Nachfragen von Hörern etc. geht. Einfach deswegen, weil ich in den letzten 12 Monaten bestimmt 5, 6 Mal die Situation hatte, ich kriege eine Nachricht von Steady.
Ja.
XY hat ein neues... hat eine neue Mitgliedschaft abgeschlossen und anschließend kriege ich von XY einen Kommentar oder eine Nachfrage. Kannst du mir vielleicht bei folgender Frage helfen?
Ja.
Sehr nett, sehr rücksichtsvoll, finde ich super.
Ja.
Und dann kommen andere und stellen wirklich so Fragen. Ich sag mal, ich denke mir mal eine aus, weil ich niemanden hinstellen will. Ne? Kannst du mir vielleicht mal irgendwie erzählen, welches der ideale Fahrplan wäre, sich Italien als Weinland zu erschließen? Ja, genau. Ich lasse jetzt mal alles stehen und liegen. Und
mach mal eine Dreiviertelstunde oder 2 Stunden mal einen Plan für dich.
Genau. So, haben wir schon mal gemacht.
Ja.
Bevor Steady gab, hier als ganze Episode, ist dann auch lustig geworden. Bis heute einer der meist gehörten. Die Moselreise, die mittlerweile jede Menge Leute nachgemacht haben. Aber ganz generell werde
ich da... Aber die individuelle Abfrage ist natürlich schwierig, wa? Und dann darauf einen Anspruch haben zu wollen, wäre auch schwierig. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Leute immer einen Anspruch darauf haben. In sich selbst?
Ich sage ja immer, dass ich allen antworte. Das tue ich auch. Manchmal bin ich, neulich habe ich jemanden nach 4 Monaten geantwortet, weil er wirklich im Spam gelandet war. Normalerweise ist, du bist im Spam, ja immer nur eine Ausrede.
Yeah.
Aber nach 4 Monaten hat er mir das dann auch geglaubt. Weil da hätte ich es auch löschen können. Yeah. Aber ich werde einsilbiger und auch etwas ungeduldiger mit einigen der Nachfragenden, weil es sind nämlich gar nicht alle immer so gutmütig. Und ich wirke dann manchmal auch dünnhäutig. Aber wir haben diese 3 Kategorien, die Zeitverschwender, die gewollt Falschversteher und die Falschbelehrer. Und ich habe in den letzten 12 Monaten leider ganz schön viele davon abbekommen.
Wirklich?
Ja. Also den klassischen Zeitverschwender, den moderiere ich ja jetzt mittlerweile ab. Da habe ich mit Flo neulich eine Folge drüber gemacht, über diesen Typen mit dem 71er-Lagengesetz und was alles schiefgelaufen ist, der eigentlich gar nicht mit mir diskutieren wollte, sondern der mich eigentlich
belehren wollte.
Ja, und mir erzählen wollte, was ich alles nicht verstehe und der sich wichtig tun machen wollte und der einfach meine Zeit verschwendet hat. Vor allem, weil er eigentlich das meiste, was ich ihm erzählt habe, nicht so wirklich hat gelten lassen, sondern dann irgendwann einfach sagt, ja, aber es ist meine Meinung. Ich habe dir gerade erzählt, dass es eine falsche Faktenbehauptung ist. Kann man doch nicht so eine Meinung umwickeln.
Doch, man kann alles.
Aber man kann alles.
Ja.
Mittlerweile auch mehr als früher. Und jetzt da, ja, an der Stelle sind wir tatsächlich ein bisschen in die falsche Richtung abgebogen. Und dann gab es als Bonus gleich den gewollt Falschversteher obendrauf. Weil ich mir gerade ein bisschen Groll von der Seele rede. Also, liebe Leute, wenn ich jetzt... Ach komm, ich lese vor, ich lese das vor, dann wisst ihr, was ich meine. Ich kriegte einen Kommentar. Sehr enttäuschende Folge auf diese 71er-Geschichte. Ja. Arrogantes Hörer-Pashing brauche ich nicht. Kompetente Antworten muss ich künftig hoffentlich nicht woanders suchen. Daumen nach unten, so als Smiley-Ding. Der hat mich genau richtig erwischt. Ich lese das einfach mal so vor, ja. Ich habe ausführlich am Anfang erklärt, dass es sich nicht um einen Hörer handelt, sondern um eine Art Troll, der ein Video von mir gesehen hat und mir jetzt verklausuliert erklären will, was ich alles nicht verstehe. Da haben sie offensichtlich die komplette Einleitung verpasst. Gebasht habe ich da, wo er seine haltlosen Behauptungen zu Meinungen erklärt hat, um sie weiter verbreiten zu können. Wenn sich ein Gefühl des Unbehagens einstellt, kann man wohlwollend zurückspulen und nochmal hören, wo man eventuell was verpasst hat. Oder man kann sich selbst für den unfehlbaren Mittelpunkt halten und mir hier diesen arrogant maßregelnden Kommentar hinrotzen. Sie sind offensichtlich eher wie der Mensch aus der Folge gepolt und ich habe ja erzählt, dass ich sowas normalerweise abmoderiere. Das will ich hiermit tun, ja? Sie müssen sich kompetente Antworten künftig woanders suchen. Sie haben ab sofort Hausverbot. Für Typen wie Sie produziere ich meinen Content nicht. Sie müssen jetzt nur den Anstand besitzen, nie wieder einen Satz zu lesen, den ich geschrieben habe oder eine Folge zu hören, die ich produziert habe. Ich weiß, das ist natürlich eine Atombombe gewesen und ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere Hörer hat sich da auch... Aber weißt du, ich denke so, wir kriegen ständig nette Nachrichten. Ja. Gerade jetzt wieder von einem, der eine ganz nette Nachricht geschrieben hat aus der Vergangenheit, weil er erst bei Folge 70 war. Der hat nämlich gesagt, ich mache das mit Folge 1 und wollte jetzt mal so nach Folge 70 sich mal melden mit einer Nachricht aus der Vergangenheit, wie er uns jetzt so findet. Er wüsste ja nicht, was noch vor ihm liegt. Ja, total nett. Hast du nicht bekommen? Ist auf der. Du hast ihn gekappt, der geht in unsere gemeinsame E-Mail-Adresse. Okay. Muss man wieder checken. Ja. Und wir kriegen ganz viele Nachrichten von Leuten, die sagen, ja, irgendwie kommt ihr mir so bekannt vor. Wir waren bei den Berliner Blindfliegern oder sowas, die auch so sagen, naja, das ist so ein bisschen, als hättest du Familien, als hättest du so einen Onkel mit am Tisch sitzen. Stimmt. Oder sowas. Ihr wisst natürlich gar nichts über uns, aber wir wissen so viel über euch.
Das stimmt, wissen die ja wirklich übrigens.
Ja, und wenn ich so viel positive Gefühle habe und jetzt habe ich eine Folge, bei der ich so denke, oh, das war jetzt aber pissig.
Kann man es auch weglassen?
Nein, dann kann ich nochmal zurückspülen und mal gucken. Ja. Kann ich doch so viel Vertrauen haben, dass die Leute, denen ich jetzt 6 Jahre lang gefolgt bin, vielleicht das gar nicht so gemeint haben oder in diesem Fall noch nicht mal so gesagt haben, sondern explizit gesagt haben, mir geht es übrigens nicht um Hörer-Bashing und sonst was. Und wenn ich das nicht mal mache, dann denke ich so, okay, wenn das der Vertrauensvorschuss ist, den ich habe, dann go fuck yourself.
Stimmt.
Ja, sorry.
Ja, ja, stimmt. Die Annahme, wenn man, wenn es viel Gutes gab, die Annahme, man will irgendwas Schlechtes, automatisch oder sowas, das ist schon albern.
Ja, das ist böswillig.
Ja, das ist böswillig, ja, das
stimmt. Und ich hatte natürlich auch Groll.
Kenn ich privat sogar.
Ja, kennen wir alle. Ich hatte auch Groll, weil so viele Häufungen, ja. Ich hatte nämlich auch so viele Falschbelehrer, beziehungsweise ganz ehrlich, die haben du und Flo natürlich auch. Und schade, dass Flo jetzt heute nicht da ist, weil wir hätten da ein bisschen Spaß haben können. Denn die Kommentare beziehen sich meistens nicht nur auf mich, sondern auf den Podcast.
Klar.
Ich habe das früher selbst manchmal gemacht, Leuten im Brustton der Überzeugung was erklärt, was total Quatsch war. Und ich mache das immer noch gelegentlich, jeder macht das mal, aber tatsächlich eine Frage des Alters. Nachdem man ein paar Mal auf die Fresse geflogen ist, wird man aber vorsichtig. Man kann sich sogar absurde Dinge mittlerweile vorstellen und guckt lieber nochmal nach und stellt fest, oh, der hat ja tatsächlich recht, diese von mir für absurd gehaltene Geschichte ist in Wirklichkeit wahr.
Schön.
Was unglaublich beliebt ist, ist das Thema Aussprache. Nichts triggert so viele Kommentare wie Aussprache.
Voll. Bin ich ja das Paradebeispiel.
Ja, du hast dich gut aus dem Spiel genommen, indem du das wirklich einfach konsequent durchziehst. Also ich weiß es nicht, fertig aus. Aber der allererste schon YouTube, den habe ich damals nicht ausgeblendet. Das war noch in der Zeit, wo ich noch mit den Leuten experimentiert habe. Da ging es um Pino Grigio. Da sagte einer, es heißt ja Pino Grigio. Das zweite I wird nicht mitgemacht. Ihr wollt Weinexperten sein. Wie peinlich, ihr wisst nicht mal was.
Wie geil.
Sowas in der Art kommt sehr häufig. Ich habe damals dann geantwortet, solltest du mal hören, wie das klingt, wenn wir Hash Levelü und Fiteasca Neagra trinken und dann alle diakritischen Zeichen, also diese Häkchen und Krönchen und die das Rumänische und Ungarische so haben, da reingeballert, damit man sieht, dass man das ne, so. Hat vorhin nochmal nachgeguckt, hat mittlerweile 22 Likes. Diese Antwort, sein Kommentar hat keinen einzigen Like. Dann ist alles okay.
Ja.
Aussprache ist aber auch typisch. Jetzt habe ich einen Kommentar gehabt bei YouTube. Den habe ich aber gelöscht. Weil
War unanständig.
Ja, ganz einfach. Schado. Nee, so einfach ist das. Betonung auf der dritten Silbe. Aber ihr sagt bestimmt auch Restaurant.
Kelly kann man nicht stehen lassen.
Das ist hab ich. Vor allem nicht, weil er Quatsch redet. Und das ist das, was die Leute sich dann immer nicht vorstellen können. Wollen wir mal kurz über Chardonnay reden? Also damit du dich auch mal besser fühlst, was so Aussprache angeht. Ja? Also wollen wir mal ganz kurz, wir hören da mal kurz rein. Ja, also Chardonnay, wie spricht man eigentlich Chardonnay aus? Erstmal lieber gelöschter YouTube-Kommentator, du musst ganz tapfer sein. Chardonnay steht auch im Duden und es gibt eine deutsche Aussprache für das Wort. Wir müssen das nicht französisch aussprechen.
Chardonnay.
Das ist die deutsche Aussprache von Chardonnay.
Ja.
Wir haben eine ganz leichte Betonung. Wenn wir die Lautschrift lesen, haben wir eine leichte Betonung auf der dritten Zeile. Wir haben aber dieses Epsilon, das ist das kurze E wie in Welt. Wir haben nicht das lange E, E mit Doppelpunkt dahinter, wie in Leben. Das heißt Chardonnay.
Haben wir nicht.
Nee. Haben wir nicht.
Haben wir nicht.
So, nee. Das ist erstmal so ganz, ganz klein angefangen. Aber lass uns das doch ruhig mal weitermachen. Also er will ja nun Chardonnay sagen. Wie sprechen eigentlich die Franzosen Chardonnay aus? Gehen wir doch mal zu Babla.
Chardonnay.
Hörst du da nie?
Ich hab das nicht so richtig.
Chardonnay. Oh shit, die hat das auf der ersten Silbe betont. Chardonnay.
Ja.
Chardonnay.
Das kann doch nicht sein, das kann doch nicht angehen. Komm, wir gucken mal. Das ist bestimmt diese komische Webseite. Gehen wir doch mal zu Forvo. 5 männliche Franzosen sprechen Chardonnay aus.
Chardonnay.
Nee. Der zweite.
Chardonnay.
Einmal hin.
Ein bisschen.
Chardonnay.
Nee.
Das ist der erste, die zweite ist ein bisschen vorbetont.
Chardonnay.
Aber völlig Chardonnay. Ja. So, was sagt denn die französische Lautsprache? Die Franzosen lieben Lautsprache nicht so. Das Problem ist, die Franzosen haben, glaube ich, nicht so einen Duden. Ich habe lange gesucht, ob es sowas gibt. Gibt es nicht. Aber ich habe 2 Lautspracheversionen bekommen für Chardonnay im Französischen. Das erste ist komplett ohne Betonungszeichen. Also alle 3 Silben gleich. Und das gleiche E wie im Deutschland. Also das geschlossene, das halbgeschlossene E ist das. Das Epsilon, nicht E. Und das andere ist 2 Nebenbetonungszeichen, also leichte Betonung auf der 2. und 3. Silbe. Also nur bitte nicht die erste.
Ja, ja.
Also das wäre das, was der Duden-Heini vorgelesen hat. Chardonnay. Ja. Wo hat der denn jetzt sein Chardonnay her? Also ich wollte es jetzt unbedingt wissen.
Aus seiner Schule.
Pass mal auf. Jetzt wird es ganz schwierig. Ja?
Chardonnay.
Chardonnay. Englisch. Aber britisches Englisch. Letzter Versuch.
Chardonnay.
Endlich!
Wo sind wir?
In Amerika.
Ach Gott.
Endlich einer, der mal richtig sagt.
Aber wenn er nicht sagt. Ja, aber muss ich ihn jetzt mal schützen, dann hat er natürlich recht. Das ist ja die Weltsprache. Und wenn es die Weltsprache ist, dann hat er natürlich prinzipiell natürlich erstmal recht.
Chardonnay.
Die meisten versuchen aber britisches Englisch zu sprechen.
Ich weiß.
Also, halten wir mal ganz kurz fest. Vor lauter Schreck gehen wir jetzt mal ins Restaurant. Keiner sagt Chardonnay. Außer du möchtest besonders kosmopolitisch klingen. Und das ist eine der Belehrungen, die mir leider relativ oft begegnet. Also eine leichte Betonung auf der 3. Silbe, alles kein Thema. Wir machen ganz viel falsch. Ich schneide die Sachen ja, deswegen kriege ich das mit. Ich sage Chardonnay, Chardonnay, Chardonnay.
Und immer mal wieder ein bisschen anders.
Am allerschlimmsten. Es hat was mit dem Beat zu tun, ja? Weil wir atmen ja zwischendurch, wir reden schnell.
Chardonnay.
Besonders schlimm ist es natürlich bei Cabernet Sauvignon, weil Cabernet.
Ja.
Sauvignon. Aber niemand sagt Cabernet Sauvignon, sondern alle sagen Cabernet Sauvignon.
Ja, genau.
Andere Betonung. In unserem Kopf köpfen wir gerne mal ab. Kürzen wir gerne mal ab.
Ja.
Cab. California Cab, dringend Cab. Ja. Das ist eine Cab Merlot Blend, was weiß ich was. Also sagen wir Cabernet.
Ja.
Oder Cabernet. Aber wir sagen es vor allem anders. Wir würden nie Sauvignon sagen, wenn wir vorher Cabernet gesagt haben. Also,
es hat was mit dem Beat zu tun.
Interessanterweise sagen wir aber nie Riesling. Wir sagen immer Riesling. Wir sagen nie Silvaner oder sowas, sondern wir sagen immer Silvaner. Also egal, wie unser Beat ist, diese Sachen sagen wir immer richtig. Da habe ich kurz überlegt, ob es vielleicht einfach der Unterschied zwischen Muttersprachen und Nicht-Muttersprachen ist.
Ja, das kann schon sein.
Aber dann habe ich so gedacht, weißt du, wir sagen ja auch Weißburgunder, was ja richtig ist, weil es gibt Weißburgunder, Blauburgunder, Spätburgunder. Ja. Aber wir sagen Weißer Burgunder. Was ja Quatsch ist, weil du würdest ja nicht sagen, ich habe hier ein rotes Auto und hier ein gelbes Auto. Sondern du würdest sagen, ich habe hier ein rotes Auto und ein gelbes Auto. Deswegen müsstest du auch sagen, ich habe weißen Burgunder und grauen Burgunder. Aber du sagst, ich trinke ein Glas weißen Burgunder, bitte. Also es ist vielleicht doch nicht so, oder Weißensee. Wo wohne ich?
In Weißensee.
In Weißensee. Wie sagt der Berliner? Weißensee.
Ja.
Jeder, der das von außen sieht, sagt Weißensee.
Ja, stimmt.
Ja. Sogar ich sag manchmal, weißen Sie, sogar du als Einheimischer,
richtig.
Ich habe dich schon dabei erwischt, dass du es nicht komplett korrekt ausschreibst,
weil
es im Beat dann irgendwie so ein bisschen gegen den Strich gebürstet ist. Also, wir lassen uns da auf jeden Fall sehr gerne kritisieren. Bei der Aussprache ist es schwierig.
Wollte ich gerade sagen.
Und der absolute Clou war dann der Kollege, der mir eine Nachricht schrieb und sagte, ich höre euch wahnsinnig gerne, aber ich kann es nicht ertragen. Er sagt immer, Syrah. Das wird Syrah ausgesprochen, das Y. Man sagt ja auch nicht Chateau Duquem, sondern Chateau Diquem. Die Franzosen sagen, Y wird I ausgesprochen. Ihr könnt doch nicht Syrah sagen.
Aber ich sage immer Chateau Diquem.
aus der deutschsprachigen Schweiz. Das Problem ist, das ist wirklich Blödsinn, weil das ist ein aus dem Orient stammendes Fremdwort.
Ja.
Wir sagen Syrien, die Amerikaner, die Engländer, Franzosen sagen Syria. Oder die Franzosen sagen etwas, was wir jetzt nicht sagen, weil sonst unsere iPhones antworten. Aber generell sprechen wir es tatsächlich Y als Ü an der Stelle aus, weil wir Syrien sagen. Ja. Und es ist ein deutsches Wort, der Syrah. Übrigens noch ein bisschen unnützes Partywissen. In Frankreich sind quasi alle Rebsorten männlich, Le Chardonnay, bis auf eine, La Syrah. Deswegen ist es auch nicht das gleiche Wort im Deutschen. Wir haben ja nicht mal den das gleiche Geschlecht, sondern wir teilen uns ein Fremdwort mit denen und in Deutschland wird das mit Ü ausgesprochen. Und wenn die deutschsprachige Schweiz das I ausspricht, dann vielleicht wegen ihrer Nähe zur französischsprachigen Schweiz, sein, keine Ahnung.
Und wahrscheinlich dann auch nur die Hälfte der Schweiz, ehrlicherweise, die andere Hälfte dann...
Aber ich fand es halt schon schwierig, dass man das nicht mitbekommt, weil, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie 80 Millionen Leute dabei erwische, wie sie das Y falsch aussprechen, dann könnte ich ja mal eine Minute nachgucken, ob das vielleicht in einem anderen Land anders gehandhabt wird.
Ja.
Weißt du, das sind so,
manchmal hat man das Gefühl, sie wollen einfach nur was loswerden.
Ich habe den total nett geantwortet. Ich habe ihm genau das, ich habe ihm Duden geschickt und so weiter. Was willst du denn machen? Ja, es ist ja
immer noch höher. Duden geschickt?
Nein,
ich habe ihm den Link geschickt. Da hatte ich nur mal ein Brockhaus komplett. Die habe ich ihm dann einfach mal geschickt.
An den Kopf geworfen. Ich nenne das nur schicken.
In kompletter Variante gab es noch im Keller.
Also man darf uns auch falsch belehren.
Voll.
Weil mit dem habe ich mich nicht gestritten. Ich habe dem das ganz nett erklärt. Ja. Aber also man darf uns gerne auch kritisieren mit Dingen, die nicht so ganz stimmen. Aber noch schöner ist natürlich, wenn man vorher an meinen Duden guckt.
Ja. So. Soll ich sagen, was da trinken war?
Ja.
Also, Bubbles war klar. Es ist sehr zitrisch.
Ja, finde ich auch.
Sehr, sehr zitrisch. Ich bin nicht... das ist schwierig. Jetzt wollte ich sagen, ich bin nicht bei Champagner, aber ehrlicherweise hatten wir auch mal schon mal so einen sehr zitrischen Champagner.
Ja.
Das ist, also das gibt es auch schon, das ist nicht so sehr häufig, ehrlicherweise. Aber
wir haben das, wenn auch ganz schon viel Meunier im Spiel ist.
Genau, dann ist es ja.
Oder ganz selten, wenn Petit Meunier im Spiel ist. Mm. Da gibt es wenige, ganz wenige reinsortige. Aber es gibt sogar einen reinsortigen Premier Cru, glaube ich. Die schmecken dann so.
Das stimmt.
Das hat auch so ein bisschen Brausepulver.
Stimmt, ja, so ein bisschen Brausepulver hat es schon. Mhm. Ich finde die Sorge
ganz angenehm. Das ist kein Champagner.
Ich finde die Sorge ganz angenehm, sie drückt mich nicht. Das hatte ich jetzt, ich habe das jetzt letzter Zeit immer, man wird ja älter. Wenn die Säure dann so hart ist, dann merke ich das schon mal. Mhm. Dann ist das schon auch bei Champagner dann immer schon mal, da gibt es sehr unterschiedliche.
Ja.
Das ist hier sehr angenehm. Also ist es ein Sekt.
Ja.
Da reden wir jetzt also von einem Sekt. Da wir vorhin das Thema hatten, 1,99, weil das ist jetzt ein 1,99 Sekt. Nein, ist es nicht. Also ein Sekt, dann ist, wenn es ein Sekt ist, ist es aus Deutschland.
Ja.
So. Und da bin ich jetzt ein bisschen ratlos. Dann ist es ja, wenn wir jetzt gerade von Meunier redet hatten, dann ist es ja, haben wir jetzt ja hier nicht. Dann ist es ja kein Meunier. Dann ist es also auch keine klassische, kein klassischer Rebsortenmix.
Nee.
Dann ist es nicht ein klassischer deutscher Chardonnay-Sekt.
Gar
oder
nicht.
Ein Chardonnay-Pinot-Sekt oder sowas.
Sondern tatsächlich sowas, wo ich mir nicht sicher bin, ob du schon eine Stillwein-Variante davon getrunken hast.
Also irgendwas, was sozusagen
was so Exotisches.
Was Exotisches. Exotisch hat auch so ein bisschen diesen, das stimmt schon. Exotisch ist es auch in der Nase.
Mhm.
Ja. Könnte man wahnsinnig gut zu einem Nachtisch,
finde ich.
Also jetzt,
genau, es schmeckt so ein bisschen süß. Es ist Brut Natur auch.
Ja.
Ich lasse dich da gar nicht lange ran, weil es ist wirklich
ja,
so...
Kannst
du 100 Jahre ran, es ist wirklich... Geht ja... Nicht darum, irgendjemanden vorzuführen. Passt ja ganz gut zu einem Wein, den wir neulich getrunken haben. Wir haben noch Roses de Jeanne haben wir noch getrunken. Ja. Den ganz großen jetzt gerade. Ja. Und jetzt haben wir wieder mal eine Jeanne. Aber diesmal...
ohne Rose.
Ohne Rose, genau. Gelber Orléans. Jeanne, Brut Natur, deutscher Sekt. Deutsche Weinentdeckungsgesellschaft. Du darfst mal wieder die Weinentdeckungsgesellschaft probieren. Gemacht von St. Anthony. Und ganz frisch aus dem Paket. Ich habe ihn eine Stunde, bevor du gekommen bist, geöffnet und das war gut, denn einmal direkt aus der Flasche probiert, wirkte das plump süß und ich dachte, boah, warum haben die den denn so hoch dosiert?
Ja,
wo mir in dem Moment klar war, dass sie das bestimmt nicht gemacht haben, sondern dass er bestimmt Brut Natur ist, aber das schmeckte richtig nach Zucker. Okay. Hat aber keines, Brut Natur. Und
kein zugesetzten Zucker
heißt kein das. Kein zugesetzten ja, also Zucker, das, genau. Er könnte theoretisch.
Was ist diese Rebsorte? Also die habe ich noch nie getrunken, ehrlich.
Es gibt, glaube ich, von Knipser einen Stillwein davon. Ja. Wer macht denn noch gelber Orléans?
Aber was ist das von?
Gelber Orléans ist so eine sehr alte Rebsorte, soweit ich das weiß. Und
also keine neue Zucht oder sowas?
Nee, die Geschichte ist eine, die wir jetzt, glaube ich, nicht mehr erzählen. Haben wir uns, glaube ich, darauf geeinigt, dass weil wir dann immer alles vorwegnehmen den Leuten, die das noch haben. Also, die Deutsche Weinentdeckungsgesellschaft haben wir jetzt auch schon ein paar Mal im Podcast gehabt. Aber nochmal kurz, Carsten Hennen, ehemaliger... Man kann mittlerweile sagen, ehemaliger Weinjournalist, weil er ist jetzt vor allem Bestseller-Autor und schreibt über andere Dinge oder schreibt Belletristik mit alten Connections, macht Weine, die man so noch nie gesehen hat, die man mal machen müsste. Und hier kam eine Mail von irgendjemandem, der sagte, habt ihr schon mal überlegt, mit der Weinentdeckungsgesellschaft gelben Orléans zu versekten? Und dann haben sie das mit St. Anthony gemacht. Der ist jetzt 20, glaube ich, Jahrgang, das heißt 21, dann auf die Flasche und dann jetzt degorgiert. Also auch 3 Jahre auf der Flasche gewesen.
Du kaufst mal 3 Flaschen, oder?
Ich kaufe mal 3 Flaschen, genau. Und wie beim letzten Mal finde ich den auch sehr gelungen. Also ich war ganz irritiert nach dem ersten Schluck und war jetzt sehr glücklich, dass der sich so zusammengezogen
hat. Ja, passt nicht zu allem, aber passt also zum genau. guten Aperitif so einzeln vielleicht oder was zum, also ein bisschen was so Nachtischmäßiges. Also da ja. gibt er sich gut rein und sowas spannend.
Würde ich auch nicht als Aperitif trinken, genau. Finde ich es auch so ein, also Nachtisch, Dessertbegleiter ist wahrscheinlich die beste Idee.
Also ich würde gerne noch bei was bleiben. Ich glaube, wir sprachen schon mal drüber. Wir bleiben jetzt noch mal im Burgenland und trinken jetzt von Heinrich den Salzberg 2004. Und wir waren letztens auch in der Ecke, glaube ich. Jetzt bleiben wir noch mal hier. Große Weine, finde ich, brauchen lange Zeit und viel Zeit. Mal gucken, wie uns das gefällt. Und wir hatten es, glaube ich, tatsächlich noch nicht im Podcast. Deswegen auf einen Salzberg. So, dafür mache ich heute kurz Wein.
Jawohl.
Weil es sich angeboten hat und ich bei einer schönen Probe war. Prost erstmal.
Cheers.
Das muss ich das Handy aufmachen, weil ich das nicht im Kopf habe, die ganze Reihenfolge. So, und zwar war ich relativ kurzfristig eingeladen für eine Probe mit Paul Fürst.
Ja.
Sehr hübsch, fand ich. Das las ich auch ganz gut, was es alles so gab. Es las ich auch ganz schön und ich war auch ganz angetan und es war auch insgesamt ganz nett. Es war im Court.
War das die, wo Stuart Pickett jetzt gerade...
Genau. Ja. Also wirklich sehr nett. Und es gab, also erstmal finde ich es ja immer ganz nett. Also Fürst ist ja, sind wir uns fast einig, ist einer der großen Deutschen.
Ja, was, unbedingt.
Was also so Pinots angeht vor allen Dingen.
Fürst und Huber?
Fürst und Huber, Knipser.
Na, ich finde Fürst und Huber.
Fürst und Huber, ja.
Bisschen
Pause.
Und dann kommen andere.
Dann kommen andere.
Viele, dann kommen mehrere andere.
Dann kommen viele andere.
Aber Fürst und Huber ist schon so, finde ich.
Ja, stimmt, finde ich auch. Also das, also vor allem, gefiel mir dann auch, das habe ich in der, irgendwann in dem Laufe des Amtes gesagt, dass ich tatsächlich, ich habe jetzt Fürst noch nicht so viel getrunken wie Huber, ehrlicherweise. Mhm. Aber bei beiden ist mir noch nie unterkommen, dass ich irgendwas hatte, was nicht gut war.
Mhm.
Also nicht, da war noch nie irgendwas Schlechtes dabei. Fand ich.
Rot. Oder schreibe ich das?
Rot, ja.
Da reden Weiß, finde ich, habe ich schon Sachen gehabt, die ich nur so sehr, sehr mittelmäßig fand. Aber rot und unbedingt.
Und das war, also es war durchaus eine schöne Probe. Und durchaus auch besprechenswert sozusagen, weil es sich wirklich, es war nett. Ich saß, neben mir saß Stuart.
Mhm.
Auf der anderen Seite daneben, neben Stuart, also so im Dreieck, saß Paul Fürst.
Mhm.
Und neben mir noch Wu aus dem Hotspot, der sich, also... Hatten wir schon mal, glaube ich, oder? Den Hotspot.
Der sich extrem gut auskennt.
Der sich extrem gut auskennt mit deutschem, vor allem mit deutschem Riesling, im Großen und Ganzen, ein Chinese.
Ja. Tolles Restaurant.
Tolles Restaurant, genau. Kann man mal machen, wenn man in Berlin ist. Hotspot, großartig. Es fing an mit einem Sekt von Fürst, 17. War völlig in Ordnung.
Ja.
Aber ja.
Ist nicht ihre Stärke.
Nee, war völlig in Ordnung. Hat Spaß gemacht. Ja. Kann man, wa? Dann gab es zwei Rieslinge, einmal 2003 und einmal 2023. Beides Male Zent Grafenberg, 2003 natürlich noch eine Spätlese, trocken. Und dann der 2023 Zent Grafenberg-Dings.
Der Dreier war echt eine Granate.
Ja. Boah, war der toll. Nicht zu dick, nicht zu fett, wahnsinnig schön gereift, obwohl es ja wirklich ein...
Sehr heißes Jahr
war. Ja, ein sehr heißes Jahr war und ein sehr schwieriges Jahr. Also, aber er fand es auch selber ganz toll. Nee, muss da nicht sagen. Die Runde war relativ klein, weil ein bisschen was aus wegen Krankheit ausgefallen ist sozusagen.
Hatten die das organisiert? Oder?
Nee, das gab jemanden, der die quasi vororganisiert hat. Das ist so eine Weihnachtsrunde, die sie eigentlich machen, immer in so einem relativ festen Kreis.
Ah ja.
Ja? Nicht Weihnachts, doch so eine Weihnachtsrunde, so eine Nachweihnachtsrunde, so ein bisschen was. Da hatten sie das vorletzte Mal, hatten sie Rich Montebello.
Also die laden sich dann immer
mit. Die laden sich dann immer mit was ein und sowas, ja. Genau. Und diesmal war es der Fürst.
Mhm.
Hochangenehmer Mensch.
Ja,
aber unglaublich nett. Also unglaublich nett. Wirklich,
ganz
wo du denkst, jo, na, wenn die alle so sind.
Nee, sind sie nicht. Die wenigsten. Aber in Franken sind viele so.
Liegt es an den Franken?
Das weiß ich nicht. Tatsächlich sind die wirklich, auch im Umgang miteinander sind die so nett.
Das hast du gehört. Wie er so erzählt hat, quasi,
also,
ist ein bisschen kalt fast, wa?
Ja, die Hörer kennen die Geschichte schon, weil es ist ja, die erscheint ja jetzt übermorgen erst. Das ist dann die vorletzte Podcast, nee, die letzte Podcast-Episode, wo ich die Geschichte erzähle. Da haben wir Weine von Sandra Sauer. Und dann habe ich die gefragt, werden wir Fürst tranken, Zent Grafenberg GG und ein Hofkeller GG. Da habe ich sie gefragt, machst du eigentlich auch Rotwein? Und dann sagte sie ja, und ich werde mein ganzes Winzerleben darauf verwenden, niemals ein Glas von mir parallel zu einem Wein von Paul Fürst zu präsentieren.
Echt?
Ja, sehr geil. Total nett. So, das ist ein so nettes Kompliment für einen Kollegen. Ja?
Ja.
So sind die Franken miteinander. Das erlebst du in anderen Weingebaugebieten nur ganz selten.
Also das hat er ganz süß, das hat er auch was ganz Süßes über seinen Lehrling gesagt. Er sagt, ja, manchmal, wir bilden ja auch aus und so. Mhm. Und das ist ein bisschen anders, aber der sagt, ja, manchmal gibt es dann so erst Lehrlinge, da ist es, die werden ja alle relativ gleich ausgebildet. Dann hast du welche, bei denen zündet das so richtig, da passiert so richtig was und dann hast du andere, da ist es so normal. Und er hat sich aber so gefreut, das, was du so merkst, über die, da zündet das so richtig. Und so. Also du merkst richtig, dass sie sich darüber freuen, wenn es quasi bei anderen wirklich richtig gut funktioniert. Und da haben die auch richtig Bock drauf, ehrlich. Also, und was mir, wir kommen gleich, was mir wahnsinnig imponiert hat, ist dann natürlich auch wieder, dass die, also da merkst du bei diesen, das habe ich ihn dann noch gefragt, ob es dann auch viel sozusagen, ob das einen Einfluss auf ihn hatte, quasi immer große andere Weine zu trinken, auf seine Art des Herzustellens, also des Pinots herzustellen. Weil was er erzählt hat, war, dass sie ja wahnsinnig viel schon sehr, sehr lange in den befreundeten Winzerkreisen, mit denen er so groß geworden ist, so Filippi und sowas alles, das war ja, sagen wir mal, alles eine relativ große Clique. Und ehrlicherweise waren die zwischendurch auch ziemlich angesehen alle. Ich meine, er hat dann noch erzählt, dass sie ganz oft mit Biolek zusammensaßen und alles. Das, glaube ich, gab so eine Clique in den Jahren, die schon sehr angesehen waren in der deutschen Haute Volée.
Ja? Ja.
Die auch gerne gesehen waren und gerne eingeladen wurden und so.
Auch viel ins Burgund gefahren. Das hat mir sein Sohn ja mal erzählt, habe ich ja auch schon mal erzählt, dass die eben halt dann auch ab und zu mal das Geld ausgegeben haben und eben aber auch eine Zuteilung kriegen, zum Beispiel.
Von allen möglichen,
genau. In den besseren Häusern des Burgunds.
Und aber auch immer reichlich aufgerissen haben. Tatsächlich auch immer, aufgerissen haben. Natürlich, okay, in ihren Runden mit ihren Freunden und sowas, aber auch immer gut und richtig getrunken haben. Auf die Frage, ob es denn ihn beeinflusst, also ob er sich quasi danach gerichtet hat, war die Antwort nee, aber er hat quasi schon, also ein Learning daraus sozusagen, wie sich Sachen entwickeln und musste trotzdem mal bei seinen Wein bleiben. Klar hat er sehr schön gesagt, ist mein, jeder Winzer erbt einen Weinberg irgendwo oder hat einen Weinberg, mit dem muss er machen, was er hat. Da kann er jetzt nicht sagen, er macht jetzt, fand ich ganz geil, macht jetzt einen Romane Conti.
So, ja. Nee, aber die haben zum Beispiel viel Amaro Rosso getrunken, hat mir sein Sohn erzählt, weil das die sehr inspiriert und das kann man, wenn man das trinkt, dann kann man das durchaus. Das
ein bisschen nachvollziehen.
Nachvollziehen, also wirklich total. Und wenn du dir dann überlegst, wie die dann da in, was ist Asthausen, wo sie ihren Chardonnay-Pflanzen jetzt nachgepflanzt haben, gemeinsam mit Österreichern. Hm. Das schaut alles in eine Richtung. Und die schauen nicht nach Osten.
Schauen nicht nach Osten, das ist schön. Ja, geil. Dann, pass auf, also, dann ging es weiter. Der erste Wein, das war wirklich, auch wieder, es war so ein Once on a Lifetime, fand ich wirklich geil. Du hast es ja schon bei Stuart gesehen, glaube ich.
Nur ganz kurz,
was
so ein kleines Line.
Es gab ein, den hat er mitgebracht, Fürst hat ihn selber mitgebracht, ein Wein, der ist nicht von ihm selber.
Ja.
Er hatte ihn geschenkt bekommen aus einer Weinkellerauflösung von einem großen Winzer quasi, wo die den aufgelöst haben. Und der hatte zwei Flaschen davon und die haben ihm die geschenkt, weil es bei ihm direkt um die Ecke war. Ja? Und zwar ein 1915er Spätburgunder aus Eichenbühl, von dem Gasthaus Lamm der Familie Romloch.
Wie schön.
Ramloch.
Wie schön.
Zwei Flaschen. Er hat sie dann vor 4 Jahren umgekorkt, 2020. Hat irgendwie so 15 Zentiliter aufgefüllt quasi. Und dann waren, aber es war alles noch in Ordnung. Als er aufgemacht hat, waren sie noch trinkbar. Und ehrlicherweise, wir hatten das im Glas. Es war dadurch die kleine Runde, war das natürlich sehr nett. Hatte man relativ viel im Glas.
Ja.
Und das ist mein erster so alter Spätburgunder.
Ja.
Und der war nicht nur trinkbar. Wir hatten das ja schon oft, dass man sagt, also bei alten Weinen brauchen wir Kontext. Sonst sind die sozusagen nicht, haben die keine Relevanz mehr. Ja? Hätte der, sagen wir mal, nur sehr bedingt gebraucht. Also wirklich, wirklich nur sehr bedingt. Ja. Also es, man musste sagen, okay, älter, klar, nicht trüb, erstaunlicherweise überhaupt nicht trüb, gute Säure, immer noch eine gute Frucht. Und du hattest wirklich einen richtig guten Wein. Also es war jetzt nicht... Es war jetzt keine große Granate, ja?
Nein, aber das muss ja auch nicht.
Genau, aber also, da wir den Kontext von vornherein kannten, war das also nicht nur sehr anständig, wirklich, sondern sehr, sehr hoch angesiedelt.
Ja? Du hast mich um 10 Jahre überholt. 25er Kloster Eberbach ist, glaube ich, der älteste Spätburgunder, den ich bisher getrunken habe.
Aber das ist also...
Es war the race is on, Bruder.
Das ist geil. Und das war aber wirklich, also es war erstaunlich, wie gesagt, nicht trüb, nicht kein großes Depot, nicht irgendwie komisch, sondern wirklich ein richtig geiler Wein.
Schön.
Es stand, was er meinte, es stand nur Burgunder drauf. Er hat gesagt, das kann man natürlich nicht mehr nachvollziehen, dass es wahrscheinlich zu der Zeit irgendwie eine Mischung aus Früh- und Spätburgunder war.
Ja, okay, finde ich interessant, weil als ich mich mit den historischen Rebsorten beschäftigt habe, es gibt ja den fränkischen Burgunder noch und es gibt da eine ganze Menge Burgundersorten, die da in Franken
liegen, stehen.
Stehen, ja, teilweise auch, ne? Sonst hätte man sie ja nicht wiederentdecken können. Interessant, wäre mal ganz interessant, den Menschen zu fragen, der diese historischen Rebsorten so betreut, denn da ist Franken ein besonderer, also Franken und Rot ist ein besonderer Schatz sozusagen, der da zu heben war, soweit ich das erinnere. Aber das ist jetzt wirklich so am kurz aus dem Ärmel geschüttelt.
Was dann ganz geil war, das fand ich als seine, also was der Fürst dann erzählt hat, dass er, also er hat schon sehr lange, was er sehr lange versucht, ist diese alten Deutschen, also du findest ja in Frankreich sehr schnell sehr alte Weine.
Ja.
Sehr häufig. Und er versucht es jetzt schon seit Ewigkeiten, weil er das immer machen wollte, hat er gesagt, eine große Probe zu organisieren mit alten deutschen Pinots. Und es ist faktisch nicht möglich.
Geht nur mit Eberbach.
Genau, das ist die Einzige, die was haben, was erstaunlich ist, weil wenn man das jetzt so getrunken hat, so wie das war, und so wie Eberbach sich auch darstellt in den Jahren, muss es ja anscheinend auch in Deutschland wenigstens ein paar sehr gute Häuser gegeben haben.
Klar, aber das ist halt Plünderung durch nach dem Krieg.
Genau, und sowas. Also, aber das ist dann, genau, da, und das ist wohl nichts mehr da. Man findet auch nicht mehr, du kannst, also alle großen Häuser haben nichts mehr. Es gibt bei keinem großen, also nur Eberbach.
Ja.
Sonst gibt es wirklich gar nichts mehr. Und da ja auch nur, weil es ein Staatsweingut war. Also das ja, weil die wirklich so viel Macht haben, also staatlich getrieben.
Ja, wobei, nee, Staatsweingut sind sie ja erst nach 45. Also zu der Zeit waren sie in Besitz von, ja, sie waren säkularisiert und dann waren sie, sie waren
sowas
Staatsweingut. Ist richtig. Genau. Nee, sie waren schon irgendwie.
Aber das fand ich tatsächlich spannend, weil das ist ich meine, so eine alte Probe, das ist natürlich, also, oder ob überhaupt mit so alten deutschen Weinen, das wäre natürlich schon geil, weil Eberbach präsentiert sich ja immer wieder, das weißt du besser als ich, präsentiert sich ja immer wieder mit wahnsinnig guten Pinots.
Es gibt ja auch in Burgund nur ein Weingut, das das noch hat, deswegen hatte ich mal irgendwann erzählt, oder vielleicht habe ich es auch nur geschrieben in der Geschichte über Eberbach, deswegen ist der Niederrhaner ja auch ganz oft bei extremen Proben. Der kennt die Romani Contis rauf und runter, weil ganz oft ist es einfach so, wir brauchen noch was vor 1925, ja, dann ruft doch mal Eberbach an.
Ja, ja.
Und dann nimmt er dann natürlich entsprechend teil. Und es gibt in, wer ist das, Le Fleuve oder so, irgendeiner im Burgund hat auch so einen tiefen Keller.
Ja, aber es waren dann immer quasi die Keller, wa? Das ist dann schon...
Der Rest ist von den Nazis geplündert worden.
Das war auch spannend übrigens, habe ich dann noch gefragt, wie viele sich zurücklegen und sowas, ja? Er hat gesagt, er legt jetzt immer von den großen Sachen, legt er ungefähr so 300 weg immer. Wobei sie dann immer eher nochmal so 200 über die Zeit an Restaurants weggeben, die aufmachen und die dann wert sind, dass sie mal irgendwas bekommen.
Ja.
Aber so 100 behalten sie tatsächlich immer so für sich.
Finde ich schlecht, ne?
Das ist schon wirklich, also 100 ist noch nicht wenig, wa?
Ja, aber die sind auch so spendabel.
Ich
habe erzählt, was für ein Wiesbaden von denen schon, was ich von denen schon aus deren Schatzkammer getrunken habe, ist grandios.
Und das hat er auch gesagt. Also er hat auch gesagt, wenn Leute zu uns kommen, lange Kunden sind und sie kaufen jetzt irgendwie einen besseren Ortswein, dann dürfen die natürlich auch mal ein großes Gewächs probieren und so.
Ja.
Das, also wenn die lange da sind, dann sind sie da nicht geizig. Also da sind sie schon sehr, sehr nett und fein.
Ja.
Dann gab es 1990er. Dann ging es weiter mit dem 1990er. Wir machen nicht alle, es ist jetzt bloß sozusagen, der 90er war auch eine, wirklich. Also Zent Grafenberg. Und noch Spätlese trocken.
Ja.
Fand ich einen der geilsten Weine auch des Abends mit. Muss man, also wirklich zu alt und schon auch wirklich so geil. Und das hattest du. Wir standen vorhin in der Küche und du redest quasi über. Wir redeten über deutschen Wein, über deutschen Pinot. Dass es doch dann doch relativ schnell raussticht, dass es was Deutsches ist.
Ja.
Fand ich da zum Beispiel nicht. Es gab es dann, sobald die jünger werden. Also wir waren dann irgendwann später. Bei den 2005ern, 2007ern und sowas.
Ja, die haben alle so viel Holz, das schmeckst du jetzt noch. Und die haben alle mehr Holz gehabt, als es Burgund je hatte.
Genau.
Im Rot. Im Weiß ist das was völlig anderes. Aber haben wir auch von drüber gesprochen. Wenn ich alte Kloster Eberbach-Pinos oder sowas, das hat auch alles kein großes Holz. Das hatte großes Holz, deswegen hat es im Geschmack nicht großes Holz. Das sind...
Alles Riesenfässer gewesen damals immer.
Große Fässer
gewesen. Ja, waren immer große
Fässer. Aber kannten die ja nicht.
Genau.
Die tatsächlich waren in Deutschland überhaupt nicht vorgesehen. Und als dann die Barrique-Mania anfing, haben sie vieles zugeholzt. Und das ist auch bei Fürst nicht völlig spurlos.
Naja, weil sie ja immer einem Zeitgeist nachgehen müssen. Und, also nicht müssen, aber das dann schon passiert, dass du dann ein bisschen dem Zeitgeist nachgehst, gerade wenn er dann so lange bleibt. Dann, also was willst du machen? Du willst ja auch weiter was verkaufen und so.
Ja, und
hast du ja auch einen eigenen Geschmack.
Natürlich, und dann wurde es auf einmal wärmer und dann wurde es üppiger und dann, was sollst du machen? Und dann sagt dir der Küfer, er musste mehr mit Hosting. Und dann machst du das erstmal. Ich glaube auch nicht, dass es Burgund völlig frei ist von solchen Eskapaden.
Die erzählen es bloß nicht.
Und wir kriegen das nicht mehr so offenes Glas, genau. Okay, aber ich glaube, so Sachen wie 97 habe ich auch ein paar Sachen getrunken, wo ich so dachte, naja, was ist jetzt der Unterschied zu Knipser?
Ist schon. Also insgesamt eine sehr schöne Probe. Also was mir wirklich gefallen hat, war einer der, ich bin ja kein so riesengroßer Frühburgunder-Fan, dann hatten sie einen 2000er Frühburgunder, auch zu Grafenberg. Also es ging alles nur um diese R-Sachen sozusagen.
Ja, das ist ein toller Wein.
Also ja. Was sie da auf die Flasche bringen und so, was sie da können. Also, und dann sitzt er auch mit so einer Bescheidenheit. Ja, ist ganz gut.
Ja, mit so einer...
Nicht aufgesetzten Bescheidenheit.
Nee, genau. So bescheiden ist es nicht, sondern der freut sich dann so nach innen oder so. Also wenn du den ansprichst, hast du auch...
Wir saßen da super.
Der macht sich jetzt nicht künstlich klein, aber der sagt halt... Das gefällt mir schon ganz gut.
Das war eine sehr angenehme Runde mit Stuart, den kenne ich jetzt, also du hast ihn bestimmt schon öfter gesehen, aber ich kenne ihn auch immer von so Weintrinkerrunden eher und sowas. Ich finde ihn ja meistens ganz lustig, also auch durchaus kompetent, hat auch so ähnlich wie du, hat ein wahnsinnig gutes Gedächtnis für Sachen, die er mal getrunken hat.
Also, da bin ich ja nicht so gut, aber
doch so schlecht bist du jetzt auch nicht.
Stuart ist unglaublich kompetent. Stuart ist halt laut. Stuart ist manchmal durch und durch Englisch.
Genau, aber das ging natürlich, weil die Runde relativ klein war. War es jetzt nicht so wahnsinnig laut?
Kein Mensch lacht so laut wie Stuart.
Das stimmt. Also das stimmt.
Wenn er in Wiesbaden, das immer
mal was lustig. Weißt du, so ein bisschen was wo.
Dann zittert der ganze Saal, weil irgendjemand Stuart was Lustiges erzählt hat. Aber nein, das ist ja ein durch und durch angenehmer.
Und kann auch gut, man konnte in der Runde, es war wirklich schön. Wir haben sehr schön erzählt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war viele Leute, sehr konstruktiv, ja. Also fand ich wirklich großartig. Geil waren dann, da gab es zwei Flights mit jeweils als Fürst und einem Burgunderwein dazu.
Ja.
Spätburgunder, 2003 Hunsrück gegen Kloster Lambrey von Domaine Lambrey.
Ja, das ist auch, geht auch gar nicht anders, oder? Ist das nicht exklusiv?
Ja, genau. Nur Grand Cru und nur...
Der einzige ist nicht der einzige. Nee, Quatsch. Roman, die konnte ja natürlich auch noch Grand Cru im Alleinbesitz, aber das sind die.
Genau, die machen, aber ich glaube, die machen nur Grand Cru, wenn mich nicht, oder? War das irgendwie so?
Ich glaube, das war eine Bestätigung aus dem.
Jetzt kriegen wir bestimmt die Gusche, weil es völlig falsch
ist. Waren die nicht mal ein deutscher Besitzer?
Die haben die deutsche Besitzer wieder hochgebracht. Unbedingt. Das stimmt schon auf jeden Fall. Die waren ziemlich am Boden und da ist schon wieder, das ist schon wieder da, wo die deutschen Besitzer drin waren. Schon wieder
und dann haben die ja nur an LVMH verkauft, oder? Jetzt gehören die LVMH. Gut, dann bin ich doch
gar nicht so
schlecht.
Und das ist dann vielleicht ja ganz schön, weil die waren auch wirklich, da warst du fein mit dem Vergleich sozusagen. Ja. Weil das war völlig in Ordnung. Du hast ein bisschen das Burgundische rausgeschmeckt, dass der Deutsche Deutscher ist.
Ja.
Aber es war kein Flight, wo du sagst, das ist jetzt ein absurd deutsches Gewächs gegen so ein Grand Cru. Also die waren sehr, sehr auf Augenhöhe.
Schön.
Und sehr, sehr anständig stellten sich beide da. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Die andere Variante danach waren 2005er. Da war, der war wirklich, also der 90er und der 5er von, also hier der 5er von St. Grafenberg, das war der boah. 5 war aber auch ein wirklich geiles Jahr für Pinot in Deutschland, wa? Also das ist schon...
Ja, 5 war, wenn man nicht so... Also wenn man keine Angst vor Alkohol hat, 5 war nicht, war auch warm. Aber genau, ich hatte ja auch mal Hunsrück 5, hat er immer mitgebracht. Deswegen sage ich, einige der großartigsten Weine, die da irgendwie einfach mal so aus der Schatzkammer geholt haben. Ja, ich finde auch 5 ist ein großartiges Jahr gewesen. Das ist ein Fürst. Das schmeckt dann tatsächlich auch nicht deutsch. Also da sind dann auch doch, muss man immer so sagen. Also wir haben ja vorhin in der Küche gesprochen, die Deutschen sind halt irgendwie deutsch. Ich finde das ja gar nicht so schlecht. Ich finde vieles ganz gut. Und das Burgund ist dann Burgund und die Deutschen wollen da immer hin. Und ich verstehe mittlerweile, warum nach diesem Jahr voller Burgunder. Aber ich finde es ganz gut, weil ich einige Sachen sehr, sehr mag. Und einiges, manchmal ist es überholzt, dann finde ich es nicht so gut. Und manchmal ist es etwas fröhlicher.
Ja.
Als es Burgund. Und weißt du was? Ich habe noch Trauer in anderen Gelegenheiten. Ich brauche also ein
Glas. Brauchst du keine Frau im Glas?
Nee, also da bin ich dann tatsächlich so, dass ich sage, also fröhlich, da fällt mir dann eben ein, da hat man so seine Lieblinge, Meier Neckel, Fürst. Da geht es jetzt gar nicht darum. Natürlich ist dann für mich noch ein Unterschied zwischen, also Fürst, das finde ich ein bisschen qualitativ noch ein kleines bisschen weiter und so, aber so von der von der Aromatik her, sind das so Sachen, wo ich sage, das ist eine tolle Art, deutsch zu sein. Wenn das deutsch ist, dann schenkt mir deutsch ein.
Dann schenkt mir, genau. Aber was ein letzter Satz sozusagen, was ich auch geil fand, also er ist ja sozusagen schon lange nicht mehr, was heißt schon lange nicht mehr, in Brot und Lohn, nee, das stimmt nicht, aber er ist ja nicht mehr, sein Sohn macht es ja in der Zwischenzeit.
Genau, er war zwischendurch auch sehr krank.
Ja. So sah er nicht mehr aus. Also, ich glaube, es ging ihm ziemlich sehr anständig und so. Trank ordentlich und so. Also, nicht ordentlich, aber genau, kam da gut hin. Und ich glaube, man hatte wirklich das Gefühl, fand ich auch total schön, es gab kein offensichtliches Übergangsproblem, kein sich gegenseitig nicht respektieren und sowas. Also, erzählt doch ganz süß, dass sie grundsätzlich natürlich manchmal anderer Meinung sind, aber doch beide immer die gleichen Weine mögen. So grundsätzlich fand ich ganz süß und ganz niedlich. Das hatte echt was Schönes.
Und dann musst du, glaube ich, bei solchen Weingütern auch davon ausgehen, dass der Übergang so ganz fließend ist, weil da ja auch noch Leute im Keller arbeiten.
Ja, stimmt. Die machen also nicht alles allein.
Die bilden aus, weil sie auch gute Leute haben und die behalten auch ab und zu mal einen von denen, die sie das ausbilden. Und die wenigsten sind ja jetzt auch überhaupt in der Lage, wenn du dir anguckst, was die für Repräsentationspflichten haben. Ich meine, er kommt nach Berlin, weil sein Sohn das nicht auch noch leisten kann, weil der wahrscheinlich parallel irgendwo in Japan die Weine präsentiert hat und so. Also dann brauchst du einfach noch ein paar Leute im Keller.
Ich fand es trotzdem normal, da muss man kurz sagen. Also Paul Fürst hatte von diesen 2015er, hat er zwei Stück bekommen und dann hat er diesen einen davon, hat er es mit nach Berlin gebracht. Das fand ich schon.
Also, ja, von diesen 1915. Ja, das ist wirklich.
Das nett. Ist schon, das war schon großartig. Also großartig, groß, also in jeder Form.
Jehova-Weine. Du willst auch Leute haben da, also auch, das finde ich, das ist das Beste. Auch ein Paul Fürst möchte sowas nicht alleine trinken, sondern geht da immer wieder dran vorbei und sagt, nee, kann ich nicht alleine trinken.
Jetzt nicht einfach so.
Genau. Und dann würde er nach Berlin eingehen und sagen, jetzt nehme ich den mit.
Sehr dann schön. Ist die Runde zwar klein, aber es war trotzdem total geil. So, also eine sehr schöne Runde. Was hatten wir im Glas? Oder was haben wir im Glas?
Wir haben einen sehr schönen Wein im Glas.
Ja. Danke, das ist schön, freue ich mich. Hatten wir noch nicht im Podcast, außer ich habe mich total verguckt, aber hatten wir tatsächlich noch nicht im Podcast.
Wir haben, ich glaube, einen reinsortigen Wein im Glas.
Nee.
Haha, super. Ich habe erstmal überlegt, nämlich.
Verstehe aber die Idee.
Ist das Cabernet oder ist das Syrah? War so die erste Idee, die ich so hatte. Das ist so ein bisschen Cassis, so ein bisschen, dann hat das viel, so eine schöne Röstung, aber nicht so eine plakative, alles übers Holz reingeholt Röstung, sondern so eine Rebsorten eigene Röstung. Das könnte natürlich dann wieder ein bisschen Merlot dabei sein, der so ein bisschen. Aber es ist eigentlich zu dunkel, zu schokoladig für der Bordeaux. Also die, deswegen war so diese erste Idee vielleicht, dass wir Syrah mit dabei haben. Ich fand das ausgesprochen vollmundig, lecker, fleischig im Sinne von, da kannst du ein bisschen drauf rumkauen.
Ja.
Nicht so diese Pinot-Fleischigkeit, also nicht so rot, roh, sondern eher so der geschmorte Braten.
Stimmt, so ein richtig schöner, ja,
voll. Und unglaublich schön. Dann kommt so ein bisschen Tabak- und Zigarrenkiste, deswegen war ich dann wieder, Südfrankreich, Syrah, aber irgendwie war ich die ganze Zeit in Frankreich.
Sind wir nicht schön.
Wir hätten auch noch Kalifornien sein
können. Nee, gar nicht schlimm. Wir haben es schon mal getrunken. Ich glaube, wir haben es sogar schon mehrfach getrunken. Und du erinnerst dich bestimmt an den Wein, den haben wir nicht zusammen getrunken. Da war er auch schon älter und er stand damals beim Aufmachen unglaublich nach Pferdestall, als wir den getrunken haben. Das hat der jetzt nicht gemacht. Und wir mochten ihn damals, muss man jetzt mal sagen, wir haben den damals getrunken mit einem wahnsinnigen Pferdestall und allem drum und dran. Den haben wir nicht im Podcast gezogen, da sind wir überhaupt nur drauf gekommen. Und dann haben wir ihn aber wahnsinnig geliebt. Und das ist ein bisschen was sozusagen in die, so halb in die Richtung vom letzten Mal passt. Also als wir das letzte Mal hatten, da hatten wir ja einen Blaufränkisch. Ist es jetzt nicht, also nicht richtig, sagen wir es mal so. Es ist Blaufränkisch Merlot, wenn mich nicht alles täuscht.
Weil der Merlot, da war ich dann nämlich bei dieser dunklen Röstung. Wir sind am 30. Wir sind in Weißensee, da wird schon geböllert.
Es ist, Blaufränkisch Merlot, fällt dir bestimmt nicht viel zu ein. Und es ist großer Winzer, der das immer als Cuvée macht. Ja. Es ist ein Salzberg von Heinrich.
Ach so.
Ja, 2004.
So alt ist das?
Ja, der 2001er war damals der Stinker, wenn du dich erinnerst. Aber das ist, also, großer Wein. Und doch immer noch mal, da muss man auch sagen, die sind nicht, also das kostet immer noch nicht die Welt und ist tatsächlich, fliegt gerade im Augenblick wieder völlig unterm Radar, finde ich.
Was kostet es denn?
Gerade bei Lumpenberg 2018 sind 69,90.
Das ist nicht dein Ernst.
Ja.
Okay, liebe Leute, dafür würde ich jetzt, also in dieser gereiften Version würde ich jetzt dafür 150 € bezahlen.
Ja.
Ohne Probleme.
Ja, ohne Probleme. Und man würde wirklich sagen, Ist es mehr als wert?
Ist es mehr als wert.
Ja, ist geil, oder?
Ist ja super.
Fliegt halt im Augenblick völlig in den Radar wieder.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.